Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder einmal in meiner alten Gemeinde zu sein und Gottes Wort weiterzusagen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen von Glaubenshelden. Da gehört zum Beispiel Mose dazu und David und Elia und ganz besonders auch Abraham. Und das zieht sich durch die ganze Bibel weit bis ins Neue Testament hinein, wo Abraham als Glaubensheld bezeichnet wird. Aber das spricht für die Glaubwürdigkeit der Bibel unter anderem. Sie zeichnet nicht nur die strahlend tolle Geschichte dieser Glaubenshelden auf, sondern auch die dunklen Seiten. Auch da, wo die Glaubenshelden schwach werden und sich in ihrem Weg Gott nach verirren. Und da will ich heute Morgen aus dem Leben Abrahams einmal eine Geschichte weitergeben, wo man etwas davon sieht und merkt. Und ich stelle das Ganze unter das Thema, als Abraham seine Frau verkaufte. Das klingt ein bisschen krass. Aber die Geschichte, die dahinter ist, ist mindestens genauso krass. Und das fing doch ganz wunderbar an. Da kriegt Abraham den Auftrag, im Namen Gottes loszuziehen aus dem Land der Väter, aus der Gesellschaft der Gottlosen und unter der Regie Gottes zu gehen. Und dann sagt Gott ihm, geh aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Das ist Leben unter Gottes Regie. Abraham wusste nicht, wo er hinkäme. Er war ein Nomadenfürst. Er hatte einen ziemlich großen Haushalt. Da gehörten viele, viele Knechte und Mägde dazu, eine ganze Menge Vieh. Also das war kein armer Mann, sondern das war schon eine gewaltige Schar, die da loszog und als Nomaden durchs Land streifte. Und sie gingen von Ort zu Ort und das lesen wir dann, wie sie unter Gottes Regie dann von Ort zu Ort ziehen. Und da heißt es in der Bibel, und als sie gekommen waren, Abraham und seine Gefolgschaft, als sie gekommen waren in dasselbe Land, zog Abraham durch bis an die Städte Sichem und an den Hain More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dies Land geben. Und er baute daselbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er auf von dort an einen Berg gegen Morgen von der Stadt Bethel und baute daselbst dem Herrn einen Altar und predigte von dem Namen des Herrn. Das werden wir immer wieder in der Geschichte Abrahams hören, dass er solche Haine aufsuchte. Haine, das sind so kleine Waldstücke, die in einem Land sind, wo Wälder eben nicht so wie im Siegerland zu Hause sind. Da ist das schon was Besonderes. Und vermutlich waren das auch für die Einheimischen so alte Kultstätten. Und dort zieht Abraham hin, und das ist jetzt hier interessant, er baut dort dem Herrn einen Altar. Immer wieder zieht er durchs Land, Gott führt ihn von einem Hain zum nächsten und dort baut er dem Herrn einen Altar, dort betet er Gott an, dort begegnet ihm Gott in ganz besonderer Weise und wir hören hier, dass er auch den Namen des Herrn anruft. Er predigt geradezu den Namen des Herrn. Abraham als Missionar, das ist schon eine tolle Geschichte. Und ich habe dann gedacht, wie wichtig ist das im Leben Abrahams, so einen Altar zu haben, wo er den Herrn anbetet. Nun war das für Abraham nicht so ein ganz feststehender Altar, sondern immer, wo er weiterzog, baute er dem Herrn einen Altar. Aber wie wichtig ist das für uns im übertragenen Sinne, einen Ort zu haben, eine Zeit zu haben, wo wir dem lebendigen Gott begegnen können, wo wir stille werden vor ihm, wo wir ihn anbeten. Und das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe, wo ist dein Altar? Bist du noch ständig an dem Altar vor Gott in der Anbetung und im Lobpreis? Das ist so wichtig. Das ist deshalb auch wichtig, weil dann Abraham, als er so durchs Land zieht, etwas ihm in die Quere kommt, womit er vielleicht so nicht gerechnet hat. Es heißt in der Bibel, es kam aber eine Teuerung in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich da selbst als ein Fremdling aufhielte. Nun sagt die Bibel, dass Abraham, als er auszog, ohnehin als Fremdling im Land lebte unter Gottes Regie. Aber hier wird das nochmal so ganz besonders betont, dass er sich da selbst als ein Fremdling aufhielt. Und ich habe mich gefragt, warum betont die Bibel hier das so ganz besonders? Und ich denke, das hat die Bedeutung und macht deutlich, Abraham, da gehörst du eigentlich nicht hin. Gott hat dir gesagt, du sollst gehen, wo ich dich hinführe. Und jetzt Richtung Ägypten, das ist nicht mein Weg. Das ist dein Irrweg. Da selbst wirst du ein Fremdling sein mit all den schwierigen Dingen, die dazugehören. Du bist nicht mehr in der Spur Gottes. Und das wird dann auch deutlich, indem nämlich Abraham in Panik gerät. Er entdeckt auf einmal an der Grenze zu Ägypten, dass er eine ausnehmend schöne Frau hat. Man wundert sich, ob er das nicht auch vorher schon gemerkt hat. Aber jetzt wird es ihm nochmal ganz besonders deutlich und er sagt, wenn wir jetzt nach Ägypten kommen, dann wird der Pharao sehen, wie ausnehmend schön du bist und wird dich begehren. Das war damals so üblich. Könige, auch Pharaone, die machten das so. Wenn sie eine Frau für besonders herausragend hielten, dann kam die in ihren Harem. Und wenn sie verheiratet war, dann musste der Mann eben dran glauben. Und diese Angst, diese Panik, die erfasst jetzt den Abraham. Und er sagt zu seiner Frau, siehst du, wenn wir jetzt dahin kommen, der Pharao wird das sehen und dann wird es mir schlecht gehen. Sag doch bitte, du seist meine Schwester. In der Bibel steht, so sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohlgehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleiben um deinetwillen. Ich finde das etwas sarkastisch, dass er sagt, um deinetwillen. Denn mehr Egoismus geht ja wohl nicht mehr. Der Abraham verkauft seine Frau, damit er am Leben bleibt, damit es ihm gut geht. Und dann fragt man sich, wie konnte Abraham dahin kommen? Was ist da eigentlich passiert? Und es wäre schlimm ausgegangen, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Gott schickt über Pharao und seine Gefolgschaft schlimme Plagen. Wir wissen nicht im Einzelnen was, aber der Pharao merkt irgendwie, das muss zusammenhängen mit dem Gott dieses Abraham. Und da ruft er den Abraham zu sich, stellt ihn zur Rede. Und dann heißt es in der Bibel, da rief Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm, warum hast du mir das getan? Warum sagtest du mir's nicht, dass es dein Weib wäre? Warum sprachst du denn, sie wäre deine Schwester? Der Mann Gottes wird von einem Heiden angeklagt. Wie beschämend ist das in Abrahams Leben? Gott verschont Sarah, der passiert nichts, und darüber hinaus bekommt Abraham ganz viel Hab und Gut von dem Pharao, so dass sein Reichtum sich noch vermehrt. Und dann sagt der Pharao ihm, da hast du dein Weib. Nimm sie und zieh hin. Und Diplomatensprache mal weggenommen heißt das, nimm deine Frau und mach dich vom Acker. In der Bibel steht, und Pharao befahl seinen Leuten über ihm, dass sie ihn geleiteten, und sein Weib und alles, was er hatte. Abraham bekommt also ein Ehrengeleit. Oder sollte man besser sagen, das war eine Abschiebung. Oder vielleicht war es auch beides. Jedenfalls, das ist eine große Schmach in seinem Leben. Und Abraham spürt dann, dass er auf falschem Weg ist, auf einem eigenen Weg. In eigener Machtvollkommenheit, da hat ihn die Panik übereilt. Und ich denke, da ist es ihm so ein bisschen gegangen wie einem Glaubenshelden des Neuen Testamentes, wie dem Petrus, dem Jesus auch sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Aber der Petrus, der dann in einem falschen Augenblick auf dem falschen Fuß erwischt wird, da hat er dann nicht mit gerechnet. Da kam kein Kriegsknecht mit gezogenem Schwert auf ihn zu, da hätte vielleicht Petrus anders reagiert. Da kam eine Magd und die hat ihn angesprochen, gehörst du nicht auch zu dem Jesus von Nazareth? Und da fällt er um, weil es ihn überrollt in dem Moment und er verleugnet Jesus. Und hier die Panik, die Abraham erfasst und wo er vergisst, dass er doch unter den großen Verheißungen Gottes lebt. Was hat ihm nicht Gott alles versprochen? Wie hat er ihn nicht von einem Hain zum anderen wunderbar geführt und ihn bewahrt? Und jetzt fällt er um. Aber wie geht es weiter? Abraham zieht wieder zurück zu dem Hain Mamre, wo er zuletzt gewesen war, und baut dort dem Herrn einen Altar und ruft den Namen des Herrn an. Wie wichtig, wenn man sich verirrt hat, das wissen alle, die mal ohne Navi irgendwo in einem Irrgarten waren und sich verirrt haben. Wenn ich dann nicht mehr weiß, wie ich klarkommen soll, dann ist das eine gute Regel, an den Punkt wieder zurück, wo es noch klar war, wo ich noch unter klarer Leitung war. Dahin wieder zurück und von dort neu orientieren. Und das macht der Abraham hier. Er geht zurück zu dem Altar, dort, wo Gott ihm begegnet ist, und da ruft er dort den Namen des Herrn an. Und dann lesen wir weiter in der Bibel tolle Geschichten im Leben Abrahams, wie Abraham sich von oder wie Lot sich, so muss, rum muss man sagen, wie Lot sich von Abraham trennt. Wie die Hirten so ein bisschen in Streit geraten und merken, das Land gibt's nicht her für uns beide, wir müssen irgendwo getrennte Wege gehen. Und der Abraham hat die Größe, Lot zu sagen, such dir aus das Land. Und dann sieht man ja die Ebene des Jordans in Lots Augen und er sagt, da will ich hin, da ist fruchtbares Land. Und Abraham lässt es zu, er weiß sich unter der Leitung Gottes und Gott segnet ihn. Und nachher erleben wir dann, wie Abraham Lot retten muss, weil eigentlich Lot sich verguckt hat und nicht standhalten konnte in diesem heidnischen Land und wie er dann in diese Scharmützel verschiedener Stadtkönige gerät und gefangen genommen wird. Und Abraham bekommt davon Bescheid durch einen Knecht, der entrinnen konnte und zu ihm kommt. Und dann zieht er los mit 318 seiner Leute, die Kämpfer sind, und zieht gegen ein großes Heer, und im Namen und in der Kraft Gottes kann er das Heer besiegen und Lot befreien. Macht also wunderbare Erfahrungen mit Gott. Und dann begegnet ihm dort dieser geheimnisvolle Priesterkönig aus Salem, Jerusalem, Melchisedek. Und dieser Melchisedek segnet ihn. Eine wunderbare Erfahrung, wäre wert, einmal darüber länger zu sprechen und das auszulegen. Das spare ich mir jetzt auf. Und dann weiterhin begegnet dann dem Abraham die drei Männer im Hain Mamre. Die drei Männer, die er dann bewirtet und die dann losziehen in Richtung Sodom und dem Abraham dann sagen, was sie mit Sodom vorhaben. Ja, und dann lesen wir ja in der Bibel, was mit Sodom geschieht und vor allen Dingen, wie Abraham dann vor Gott steht und um die Leute von Sodom ringt und wie er Gott in den Ohren liegt und sagt, wenn doch so und so viel Gerechte in der Stadt sind, willst du denn dann die ganze Stadt verderben? Und Gott sagt ihm, nein, werde ich nicht. Und das wird immer enger, bis dann nur noch die Familie von Lot übrig bleibt. Und dann kann Abraham nichts weiter mehr tun. Dann wird Sodom fallen. Ja, und dann kommt im Leben des Abraham eigentlich etwas Ungeheuerliches. Und davon lesen wir in Kapitel 20 im ersten Buch Mose. Da zieht Abraham nämlich vom Hain Mamre ins Südland. Und da heißt es in der Bibel, Abraham aber zog von dannen ins Land gegen Mittag und wohnte zwischen Kades und Sur und lebte nun als ein Fremdling zu Gera. Da haben wir wieder das Wort, lebte als ein Fremdling zu Gera. Wieder Abraham, du lebst jetzt dort, wo du nicht hingehörst, wo Gott dich nicht hingesandt hat. Du bist jetzt schon wieder auf einem eigenen Weg. Und dort ist dann ein Stadtkönig in Gera, der Abimelech. Und vor dem hat Abraham Angst. Und wieder sagt er zu seiner Frau, gib dich doch bitte als meine Schwester aus, damit ich am Leben bleibe, damit mir es wohlgehe. Und die Sarah willigt ein. Wahrscheinlich blieb ihr auch nicht viel anderes übrig. Da begeht Abraham also wieder den gleichen Fehler. Und man könnte sagen, wie bescheuert muss man eigentlich sein, wieder in dieselbe Falle zu tappen. Und ich habe gedacht, Abraham, wie kannst du nur? Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht und dann habe ich erkannt, mir geht es ja eigentlich nicht anders. Ich falle auch ganz leicht immer wieder in alte Verhaltensmuster hinein, da wo meine Schwachstelle ist. Dort, wo ich von den Altären Gottes weggehe, wo ich müde werde im Gebetsleben, wo ich nicht mehr jeden Tag vor meinem Gott stehe und ihm ganz neu begegne und ihn anbete, wo so viel dazwischen kommt, das kann eine Teuerung sein, das kann irgendwas sein, wo ich dann einfach merke, ich rücke von Gott immer mehr ab. Das geht ja schleichend. Und dann ist die Gefahr eben da, dass wir in diese alten Verhaltensmuster wieder zurückfallen, dass uns plötzlich eine Sünde überrascht. Ganz schwierige Geschichte. Abraham passiert das. Und wieder greift Gott ein. Dieser Stadtkönig Abimelech, der hat wohl irgendwie schon etwas von dem Gott Abrahams gehört. Das ist ja nicht unentdeckt geblieben, wie Abraham durchs Land zieht und immer wieder Altäre baut und seinem Gott anbetet. Und er weiß von daher vom Hörensagen etwas über diesen Gott und Gott begegnet dem König dann im Traum und macht ihm deutlich, vergreif dich nicht an Sarah, denn sie ist Abrahams Frau. Und Gott droht ihm dann auch drastische Strafen an, wenn er es tut. Und der Abimelech ist ganz erschüttert und im Traum sagt er dann zu Gott, warum willst du so etwas an uns antun, wo wir doch eigentlich gerecht sind? Ich habe das doch nicht gewusst. Ich habe doch mit ganz einfältigem Herzen das getan. Ich habe mir doch gar nichts Böses dabei gedacht. Und wo er dann ganz schnell dem Abraham seine Frau wiedergibt. Und er gibt ihm noch obendrein ganz, ganz viel Hab und Gut und sagt, mein Land steht dir offen. Wir lesen in der Bibel, wie er zum Abraham sagt, warum hast du uns das getan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du so eine große Sünde wollest auf mich und mein Reich bringen? Du hast mit mir gehandelt, nicht wie man handeln soll. Ja, ein König, der nicht an Gott glaubt, handelt ehrlicher, gerechter, moralisch im Grunde genommen anständiger als der Mann Gottes. Was für eine Lektion für Abraham. Welch eine Schmach. Wie peinlich muss ihm das gewesen sein. Und trotzdem hat Gott ihn durch Abimelech noch beschenkt. Abraham versucht sich ja zu verteidigen und da heißt es, Abraham sprach, ich dachte, vielleicht ist keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich um meines Weibes willen erwürgen. Da versucht er noch Ausflüchte. Aber er weiß natürlich genau in seinem Herzen, das war nichts, Abraham. Da bist du schon wieder in die gleiche Sünde gefallen. Abimelech sagt ihm, weißt du, mein ganzes Land steht dir offen. So viel Großmütigkeit sollte man jetzt gar nicht erwarten. Und ich sag's nochmal, wie konnte es dazu kommen, Abraham zieht weg von den Altären. Er zieht hin, ohne den Herrn zu fragen. Da, wo wir uns dann irgendwann mal sicher fühlen. Da, wo wir meinen, also jetzt bin ich doch so gefestigt, was da jetzt an Herausforderungen vor mir liegt, das kann ich noch selber stemmen. Geht uns doch oft so, dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir selber mit unserem Latein am Ende sind, dann rufen wir Gott an und bitten um Hilfe. Vorher gibt es noch so viele Dinge, wo wir denken, ach, das kriegen wir schon unter die Füße, das schaffen wir selber. Und so geht es Abraham. Er zieht hin, ohne den Herrn zu fragen, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und da entfernt sich Abraham aus dieser engen Beziehung zu seinem Gott. Er zieht los im Vertrauen auf eigene Fähigkeiten. Ja, trotzdem ist Abraham ein Glaubensheld. Da ist man schon sich am Fragen, wie groß ist Gott? Wie kann er Abraham so die Treue halten? Wir haben es in einem oder anderen Lied vorhin gehört, wie treu Gott ist, auch wenn wir untreu sind. Ich erinnere mich an einen unserer Dozenten auf Krishona, ein Mann, der eine große Lebenserfahrung hatte und ein großer Seelsorger war. Und er sagte uns dann einmal, wisst ihr, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich zu jeder Sünde und Schandtat fähig wäre. Und es ist allein die Gnade Gottes, dass ich jetzt so vor euch stehe. Nicht mein Verdienst, die Gnade Gottes. Wir jungen Studenten haben die Tragweite dieser Aussage wahrscheinlich damals gar nicht so richtig begriffen. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie wahr dieser Mann hatte. Es ist die reine Gnade Gottes, die uns trägt und durchbringt und festhält. Abraham, in Hebräer 11, das haben wir schon in der Lesung vorhin gehört, in Hebräer 11 steht, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte, und zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und im 4. Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus von Abraham als dem Vater aller, die da glauben. Welch eine Auszeichnung. Vater aller Gläubigen. Tolle Sache. Und in Jakobusbrief heißt es dann, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. Trotz allem Versagen, trotz dieser unglaublichen Geschichte, die wir heute Morgen hier gehört haben, ein Freund Gottes. Wer hat schon eine solche Auszeichnung? Ganz wenige. So hat Abraham aus der Treue und Gnade Gottes gelebt und hat ein herrliches Ende gefunden. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du so ein wunderbarer, großer Gott bist, der nicht nur auf unser Versagen schaut, sondern der immer bereit ist, uns zu vergeben. Und wir wollen dir von Herzen darüber danken, dass wir als Menschen des Neuen Testamentes wissen, du hast einen geschickt, der für unsere Schuld in die Welt gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist, damit wir frei sein können, damit unsere Schuld von uns weggenommen wird. Und dafür wollen wir dir danken und dich loben und preisen und wollen dich bitten, leite und führe uns, dass wir in deiner Gegenwart bleiben, dass wir dir nicht weglaufen wollen, dass wir ganz fest an dir hängen, auch in all den Herausforderungen, die auf uns zukommen, und dass wir einfach Menschen sind, die unter deiner Gnade und in deiner Herrlichkeit leben. Amen.
Wir möchten vier bitte halten. Treuer Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen für diesen Sonntag. Wir möchten dir Danke sagen, dass wir uns frei versammeln dürfen unter deinem Wort, dass wir das so frei in unserem Land tun dürfen. Und wir möchten dir heute Morgen die verfolgte Gemeinde weltweit bringen. Du siehst, dass sie längst nicht die Möglichkeiten haben, die wir haben. Und wir bitten dich, dass du sie dennoch stärkst, ermutigst und ihnen das gibst, was sie brauchen, um im Glauben bestehen zu können. Wir möchten dir auch unsere neue Regierung bringen. Herr Jesus, du siehst die Verwirrtheit in unserem Land und wir bitten dich um Weisheit für die Politiker, dass sie kluge, gute Entscheidungen treffen. Wir möchten dir die Menschen bringen, die auf der Flucht sind vor Krieg und Gefahr. Jesus, du siehst die vielen Kriege auf dieser Welt. Wir möchten dich bitten, halte du Einheit. Schenke, dass Menschen sich besinnen und das Blutvergießen beenden. Ja, wir denken an die Situation im Nahen Osten und bitten dich für dein Volk Israel, dass du sie bewahren möchtest, dass du ihnen Frieden schenken möchtest. Und wir bitten, dass alle Geiseln nach Haus kommen können. Wir denken an die Missionare, die weltweit unterwegs sind, um dein Wort weiterzubringen. Herr, schenke auch ihnen Kraft und Freudigkeit für ihren Dienst. Schenke auch, dass sie Frucht sehen können bei ihrer Arbeit. Und ja, wir möchten dir auch die Mitarbeiter in unserer Gemeinde bringen, das Presbyterium. Wir bitten dich um Einmütigkeit und auch die Alten und die Einsamen, die Menschen, die krank sind. Jesus, bitte stärke du sie und gib ihnen für jeden Tag das, was sie brauchen. Du siehst auch uns im Alltag, in der Schule, im Beruf und du siehst, dass wir auch oft eigene Wege gehen und wie wir es von Abraham gehört haben, nicht nur einmal oder zweimal. Und wir möchten dir danken, dass wir dennoch immer wieder zu dir zurückkommen dürfen. Danke, dass du zu unserer Freundschaft stehst. Danke, dass du treu bist. Und danke, dass du an jedem Tag bei uns bist. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und gebe und erhalte euch seinen Frieden. Amen.